Schön, dass ihr alle noch da geblieben seid. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Auf jeden Fall schön, dass ihr hergefunden habt. Ich freue mich auch sehr, dass die beiden, dass Simon und Moritz heute hier sein können. Ich bin Maria, ich wohne in Korin am Bahnhof. Genau, ich bin auch Teil vom Koriner Landsalon und arbeite für die Gemeinwohlökonomie. Gehe da gerne durch. Genau. Und ja, erstmal ganz, ganz herzliches Dankeschön nochmal, dass ihr da seid. Richtig, richtig schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Und ich wollte eigentlich zuerst mal in die Runde fragen, wer von euch ist denn schon Teil einer Solawi oder war schon mal Teil einer Solawi? Gerne mal die Hände heben. Okay. Und wie viele wären jetzt bereit oder interessiert, einer Solawi beizutreten? Okay, ein paar mehr. Alles klar. Ja, voll schön. Ich würde sagen, vielleicht stellt ihr euch beide noch mal ganz kurz vor. So in euren Worten, wer ihr seid, wo ihr herkommt.
Ja, ich bin Moritz. Ich durfte den Film machen. Daniel und Simon 9 Jahre lang begleiten. Genau, ich wohne hier in Niederfino, bin aus der Region sozusagen und ja, freue mich total hier zu sein. Maria hat schon relativ früh irgendwie mal angefragt und jetzt hat es irgendwie gut reingepasst und wir haben dann gedacht, wir verbinden das. Also morgen, hatten wir einen ganz tollen irgendwie Tag, waren irgendwie bei Schwalbennest im Hof. Also wenn jemand Solawi-Mitglied werden will, hier gibt es direkt die Ansprechpartner. Da durften wir uns heute den Betrieb irgendwie angucken und in Stolzenhagen waren wir und bei den Staudenmüllers. Also wir hatten schon einen sehr vollen Tag, der stark in der Region verankert irgendwie war und das ist jetzt irgendwie ein schöner Abschluss. Und ich freue mich auch, dass wirklich so viele Menschen hier noch den Weg hergefunden haben.
Genau. Ja, ich bin Simon. Ihr kennt mich jetzt, ich weiß. genau, vielleicht noch ein paar Infos, die nicht im Film vorkommen. Ja, ich bin 45 Jahre alt, habe 2 Töchter, 7 und 11 Jahre. Ich lebe in München, hatte auch schon ein bewegtes Leben vor dem Kartoffelkombinat, war viel im Ausland, war eigentlich Indien-Experte, ja, habe Manager und deren Familien nach Indien begleitet und dort geholfen, die indische Kultur irgendwie Fuß zu fassen. War auch Reiseleiter in Äthiopien und solche Geschichten, bis ich dann eben 2010 mitbekommen habe, so für mich das erstmal bewusst, Thema Klimawandel. Damals war diese große Hitzewelle in Russland, ja, die ganze Tundra hat damals gebrannt und das war so für mich so dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist also nicht so, dass wenn das Fliegen so schädlich wäre, dass die das verbieten würden, sondern man muss quasi selber irgendwie mit anfangen mitzudenken und dann war auch für mich aber auch schnell klar, dass das, wenn das so weitergeht, ja, dass das durchaus chaotische Zustände werden könnten. Und dann habe ich mich quasi dem Thema Ernährung, gemeinschaftsgetragen irgendwie zugewendet. Und das war zu einer Zeit, als es in Deutschland insgesamt nur 30 Solawis gab, ja, 2011. Und jetzt, 12, 13 Jahre später, haben wir 600 von diesen Betrieben. Ja, also die ganze Bewegung hat ein ordentliches Wachstum hingelegt. Und genau, und das Thema wird mich jetzt auch nicht mehr loslassen. Deswegen bin ich auch hier und besuche hier in der Region auch so Betriebe, weil wir einfach schauen wollen, dass diese Idee irgendwie noch größer und bekannter wird.
Genau. Ja, ich fand es ganz schön. Am Ende, ich habe mir eben nochmal aufgeschrieben, hat Daniel die Frage gestellt, wie weit wären wir gekommen? Und irgendwie, der Film endet ja auch relativ offen. Mögt ihr noch mal kurz erzählen, was ist seitdem passiert?
Also das Kartoffelkombinat steht eigentlich noch da, so relativ, wo wir auch aufgehört haben, irgendwie zu filmen. Also es sind jetzt inzwischen 2400 Haushalte. Ist relativ stabil, würde ich irgendwie sagen. Auch so von der Teamstruktur hat sich das Ganze irgendwie eigentlich jetzt irgendwie ein bisschen stabilisiert. Es gab zwischenzeitlich auch noch einen weiteren Betrieb, den man hätte übernehmen können. Das hat dann eher aus personellen Gründen nicht funktioniert, weil sich niemand gefunden hat, der dann diese Hofstelle irgendwie übernommen irgendwie hätte. Daniel ist aber weiterhin irgendwie dabei, große Visionen zu spinnen und genau, was gibt es irgendwie noch? Ah ja, Bier wird gebraut inzwischen. Ich weiß nicht, der wievielte Sud. Simon ist noch Mitglied beim Kartoffelkombinat, also genau, wie viel Biere gab es denn?
Drei Kessel.
Eine Bäckerei gab es auch noch die Idee, mit zu integrieren. Das hatte dann aber aus anderen Gründen nicht geklappt. Und aber es geht da auf jeden Fall auch irgendwie weiter.
Ja, für mich ist, also ich bin jetzt nur noch stilles Mitglied, sage ich mal. So ein bisschen Daniel und ich, wir hatten nach diesem Konflikt das auch quasi nie wirklich aufgearbeitet oder so in der Form, was auch okay ist. Das darf jetzt einfach gut nebeneinander stehen bleiben, wie es ist. Aber genau, also ich mische mich da jetzt nicht mehr irgendwie groß ein, auch nicht als Mitglied. Und Daniel, unsere Wege kreuzen sich nur bedingt, sage ich mal. Was aber irgendwie in Ordnung ist, so, ja. Manchmal ist das eben so.
Also was für mich irgendwie, weil manchmal dann auch so ein bisschen das Gefühl entsteht, ah ja, das Ganze ist ja auch irgendwie gescheitert und es ist natürlich auf so einer ganz persönlichen, zwischenmenschlichen Ebene ist es zwischen Daniel und Simon auch gescheitert, aber sozusagen das Projekt an sich gibt es ja auch irgendwie noch weiterhin und ist für mich auch irgendwie eine Erfolgsgeschichte, ne? Also mit diesen 2400 auch irgendwie Haushalten, inzwischen über 40 irgendwie Angestellte und genau, also das war mir schon auch irgendwie wichtig, das zu zeigen. Und ich glaube, letztendlich ist, also ganz viele Menschen, mit denen wir uns unterhalten, die auch irgendwie aus aktivistischen Kontexten kommen oder auch selber in Solawis irgendwie sind, ich glaube, diese Konflikte, die wir sehen, die kennen auch irgendwie einfach irgendwie alle Leute. Und
ich habe meine Diplomarbeit darüber geschrieben, Probleme in Non-Profit-Organisationen. Also wenn das nicht ein Paradebeispiel ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das muss man einfach auch so akzeptieren.
Ja, das war für mich, war das schon auch während dieses Filmprozesses, war das auch ein starkes Ringen, das ich mit mir hatte, weil ich habe den Film ja nicht angefangen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt zwei Buddies zeigen, die sich irgendwie zerstreiten und irgendwie am Ende irgendwie fast der Betrieb irgendwie vor die Hunde geht, sondern es war diese ganz starke Begeisterung auch für diese Idee der solidarischen Landwirtschaft auch irgendwie gab und das so der Anfangspunkt des Films war und dann je länger, je mehr halt aber sich auch diese Herausforderungen gezeigt haben und ich dann aber so das Gefühl hatte, es ist auch wichtig, sich da irgendwie ehrlich zu machen und eigentlich ist es auch irgendwie so ein Aufruf an Projekte sozusagen, hey, wenn diese Probleme auftauchen, holt euch irgendwie da Hilfe, irgendwie macht das nicht irgendwie alleine und man kann da aber auch irgendwie durchgehen, ne? So.
Ja, nee, voll spannend. Also ich kenne das auch aus vielen NGO-Kontexten und deswegen, ich glaube, ich fand diesen übergeordneten Blick in dem Film auch so spannend mit dem ganzen, auch dem soziokratischen, die ganzen, dieses Ringen im Organisationsprozess. Also es haben, glaube ich, sehr viele und ich glaube, das ist auch genau der Übergang, den wir auch gesellschaftlich gerade haben, dass da zwei Glaubenssysteme aufeinanderprallen und ja, die Frage ist, wo wollen wir hin und wie wollen wir tatsächlich auf Augenhöhe oder ne, auf Vertrauensbasis miteinander umgehen und ich glaube, so diese Aspekte, weil es halt nicht nur um die Solawi ging, sondern immer auch um die größere Idee, gesellschaftlich.
Die Größe.
Genau, die größere Idee. Genau, da finde ich es besonders spannend, auch zu schauen, wie kann das jetzt zusammenwachsen oder eben auch regional vielleicht eine größere Idee bringen. Ihr seid ein bisschen auch am Schauen in eine größere Idee-Vision. Vielleicht hier mögt ihr dazu was erzählen.
Also ich will erstmal sagen, dass ich nichts gegen die Größe des Kartoffelkombinats an sich habe. Ja, ich meine, wir haben Großstädte, Millionenstädte und da wollen einfach auch mehr Leute versorgt werden, als es vielleicht in kleineren, dörflichen, regionalen, ländlich geprägten Gegenden und dergleichen. Ich sage es ja auch im Film, es ist wirklich diese, was sich hinter diesem Begriff solidarische Landwirtschaft verbirgt, ist wirklich eine unfassbare Vielfalt, der von klein, groß, eben eher auch politisch geprägt oder doch vielleicht eher auch ein erweiterter, wunderbarer Möglichkeit, bäuerliche Landwirtschaftsbetriebe irgendwie zu erhalten, ja, über neue Absatzwege und dergleichen. Also deswegen, da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu schnell irgendwie in Schubladendenken verfällt, weil hinter diesem Begriff verbirgt sich wahnsinnig viel. Und ich denke auch, und wir haben eben viele Betriebe, Solawi-Betriebe, die eben auch dem Kartoffelkombinat nacheifern, ja, die dann und das sind wirklich auch tolle Projekte, die da entstehen. Zum Beispiel in Leipzig, da haben sich wirklich in einer Stadt, wo eh schon 7 Solawis auf engstem Raum irgendwie aktiv war, hat sich dann jetzt vor ein paar Jahren noch eine weitere irgendwie dazugesellt. Und die hat das so gut gemacht, dass sie in der ersten Woche, in der sie losgelaufen sind, 800 Familien in Leipzig versorgt haben. Ja, in der ersten Woche so. Also, und das brauchen wir alles. Ja, weil auch insgesamt gesehen muss man sagen, auch wenn wir jetzt 600 Betriebe sind, die Idee ist immer noch klitzeklein, ja, gemessen an den Tausenden von Betrieben, die da draußen eigentlich irgendwie Hilfe brauchen oder auch neue Perspektiven. So, ja. Und genau, also jetzt ist es eben so, dass dieser Film für uns, das haben wir dann aber auch jetzt so erst im Nachgang irgendwie so bewusst wahrgenommen nochmal, der dokumentiert eigentlich so dieses Solawi 1.0, sage ich jetzt mal. Ja, das ist so diese Phase, in der wir alle quasi die diese Idee erstmal für uns entdecken mussten, ja, und das Rad vielleicht auch an vielen unterschiedlichen Orten immer wieder neu entdeckt haben, blind in irgendwelche Konflikte auch gelaufen sind. Und mittlerweile wissen wir es aber viel besser. So, ja, und mittlerweile trauen wir uns auch viel mehr zu. Wir haben Handbücher geschrieben, wir haben unsere Beratung professionalisiert. Wir wissen eigentlich jetzt, wie es gehen kann. So, ja, und jetzt versuchen wir das Ganze eigentlich nochmal auf ein neues Level zu heben.
Also und konkret war es halt schon auch irgendwie so, dass wir, als wir den Film jetzt auch in Eberswalde gezeigt haben, irgendwie Ende des Jahres, irgendwie dann natürlich auch geguckt haben, was gibt es denn irgendwie für Betriebe. Und es gibt ja auch in Eberswalde die Gela, die inzwischen, also die haben aber halt 40 Ernteanteile irgendwie. Und wir dann so gedacht haben, okay, für Eberswalde müsste da eigentlich doch eigentlich ein bisschen mehr gehen. Also auch gerade mit der Hochschule als Standort. Und Eberswalde hat sich ja halt in den letzten Jahren wirklich auch extrem auch irgendwie entwickelt. Und also für mich ist schon so, ist dass, also deswegen habe ich ja den Film auch gemacht, dass in dieser Idee, ne, also es geht erstmal vordergründig um Landwirtschaft, aber da steckt eigentlich so viel mehr irgendwie dahinter, ne? Also so dieses Denken, warum produzieren wir denn Dinge? Also für wen produzieren wir denn diese Dinge? Und da dieser Ansatz zu sagen, wir machen das nicht, um den Profit zu maximieren, sondern wir gucken uns irgendwie an, da sind Menschen und Ernährung ist halt ein Grundbedürfnis, die brauchen Gemüse, also stelle ich doch für diese Menschen irgendwie Gemüse irgendwie her. Und ich als Konsument trete dann sozusagen mit den Produzenten irgendwie in Austausch und man macht eine gemeinsame Absprache und dann wird auf mein Bedürfnis zugeschnitten etwas irgendwie produziert. Und dann weiß ich aber auch, dass das sozusagen bestmöglich für mich irgendwie hergestellt wird. Und dann weiß ich, okay, die werden keine Pestizide irgendwie verwenden. Im besten Fall irgendwie bezahlen sie ihre Mitarbeiter auch irgendwie gut. Irgendwie es bleibt total irgendwie regional. Und diese Denke, glaube ich, verändert total, wie wir auch irgendwie wirtschaften und auch irgendwie den Wert, den wir dann in diesen Produkten auch irgendwie sehen. So. Und diese Idee ist für mich so radikal und aber eigentlich auch so wegweisend. Also wenn ich mir die Probleme angucke, denen wir uns irgendwie gegenüber sehen, denke ich, das ist eigentlich so müsste eine Welt irgendwie strukturiert sein, in der ich mir wünschen würde, irgendwie zu leben. Ne? So, und dann haben wir einfach gesagt, okay, gut, mit der Hochschule und den Betrieben, die es hier auch irgendwie gibt, lasst uns doch da irgendwie überlegen, inwieweit man diese Idee vielleicht auch ein bisschen noch vorantreiben könnte. Und da sind wir jetzt gerade irgendwie so ganz am Anfang, waren heute eben, wie gesagt, auch irgendwie unterwegs und sind so mal am Rausfinden, was es da irgendwie für Möglichkeiten auch irgendwie gibt. Und ob man nicht auch diese Ideen auf andere Produktionssachen noch übertragen könnte. Ne? Also man könnte das ja, mit Brot könnte man es irgendwie machen, mit Getreide könnte man es irgendwie machen. Also Simon ist auch im CSX-Netzwerk, die sich genau zu diesen Fragen auch irgendwie auseinandersetzen. Inwieweit ist das auf andere Bereiche auch irgendwie übertragbar?
Magst du nochmal erklären, was das ist?
Ja, also CSX heißt Community Supported Everything, abgeleitet von der CSA-Idee, also Community Supported Agriculture. Und wir visionieren eigentlich schon zu CSE, einer Community Supported Economy, wo wir wirklich sagen, wenn es uns gelingt, also verschiedene Grundversorgungs-, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie ein Smartphone irgendwie gemeinschaftsgetragen zu produzieren oder sowas, sondern diese Idee ist einfach da, wirklich unsere Grundversorgungsstrukturen, ja, also unsere wirklichen Grundbedürfnisse zu decken, ja, also einmal die Ernährung, aber vielleicht auch Energiethemen, vielleicht auch Wohnraum, ja, einfach so nochmal wirklich explizit einen Raum, einen Ort, ein Konzept zu geben, wo wir eben sagen, wir überlassen das nicht dem Markt, dem anonymen Markt, wo wir eigentlich auch immer als Gegner agieren. Ja, da bin ich als Käufer und da ist irgendwie der Erzeugende und wir kommen zusammen und eigentlich haben wir ganz unterschiedliche Interessen und handeln den Preis aus und vergessen aber eigentlich darüber zu sprechen, was sind dann eigentlich unsere Bedürfnisse, wie wurde das Ganze eigentlich denn eigentlich produziert, ja, wo ist denn da eigentlich auch noch Ausbeutung drin? So, ja, also das vergessen wir quasi am Markt zu besprechen und deswegen ist ja diese CSX oder CSA-Idee die, dass wir uns einfach wirklich in ein Boot setzen und gemeinsam versuchen auszuhandeln, was und wie produziert wird. Und da stehen wir einfach, da müssen wir erstmal in unseren Köpfen die Marktwirtschaft, das Marktsystem wirklich verlernen, weil so sind wir halt sozialisiert, wir kennen eigentlich nichts anderes und eigentlich so ein anderes Miteinander irgendwie neu erlernen. So, und das versuchen wir jetzt eben quasi in diesen verschiedenen Grundversorgungsbereichen und genau, da kommt eben dieses CSX ins Spiel, wo wir wo wir auch schon ein Netzwerk, einen Verein gegründet haben, wo wir dann eben quasi die Bäckereien, aber auch Coworking Spaces oder aber auch gemeinschaftsgetragenes Solarpanel Erzeuger, nee, nicht Erzeuger, aber wo man sie zusammen bauen kann, ja, und solche Konzepte gibt es immer stärker und denen versuchen wir eben auch eine Sichtbarkeit zu geben in diesem Netzwerk jetzt erstmal.
Habt ihr irgendwie eine Internetadresse oder sowas? Kann man das
genau, CSX-Netzwerk. Ja. Das sind dann auch nochmal die Grundprinzipien dieser Idee gut dargestellt. Aber da möchte ich auch sagen, sowohl die Seite des Netzwerks Solidarische Landwirtschaft als auch die Seite vom CSX-Netzwerk, wir sind selbst auch jetzt erstmal bottom-up. Ja? Also wir entstehen aus uns heraus. Ja? So von daher, wir hinken auch immer quasi unsere eigenen Ansprüchen hinterher, weil so eine Homepage neu aufzusetzen, ist dann immer wieder ein Riesenakt. Also wir sind teilweise schon viel weiter, als was es dann eigentlich auch erst zum Sehen geht. Ja. Aber gerne da mal hinschauen. Also das ist, denke ich, schon sehr aufschlussreich, was man dort entdeckt.
Gerne. Ich staune ein bisschen, dass du jetzt sozusagen dieser Diversifizierung der Solarwirtschaft nochmal so das Wort redest. Weil das wird ja in dem Film deutlich und das sind auch die Erfahrungen, die wir haben. Also je größer solche kollektive Strukturen werden, desto mehr nähern sie sich den Mechanismen des Marktes auch an. Ne? Mhm. Also weil die Anonymität dann eben die Rolle spielt. Und wenn man das nur noch weiter ausbaut, dann hebt man das Problem, was man im Film sieht und wogegen du ja eigentlich argumentierst hast in dem Film, hebt man das ja nicht besonders ein, ja. Also da würde mich jetzt auch interessieren, wie du das arbeitest, wenn die Frau, oder wahrscheinlich nehme ich mal an, jedenfalls, dass das repräsentativ für die Beschäftigten war, gesagt haben, nee, sie haben lieber einen guten König,
ja.
als selber die Verantwortung in die Hand zu nehmen. Ja. Das würde mich interessieren. Und eine Anmerkung habe ich noch, das fällt mir jetzt, ich sehe den Film jetzt zum zweiten Mal, also nochmal stärker auf als beim ersten Mal. Man hat den Eindruck, die Frauen arbeiten, und die Männer reden und telefonieren. Oh! Ist das die Struktur des Kombinats oder ist das vielleicht eine fehlende Sensibilität beim Hingucken? Das würde mich auch interessieren.
Nee, also wir haben da schon versucht, die Realität irgendwie abzubilden und irgendwie haben eigentlich versucht, wo immer möglich auch den Frauen die Stimme irgendwie zu geben. Es war halt einfach, also Daniel und Simon waren einfach die zwei Jungs, die das gestartet irgendwie haben, ne, als Initiatoren. Und mich hat natürlich auch einfach so diese persönliche Geschichte der beiden auch irgendwie interessiert. Deswegen ist der Fokus schon auch stärker auf den beiden als das, ja, also. Und dann kam Benny als der dritte Gärtner noch dazu. Also es ist auf jeden Fall so, dass es sehr stark irgendwie männlich dominiert war. Also gerade auch in den Anfangsjahren. Und genau, also. Und ich meine, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das wir irgendwie haben. Und als Dokumentarfilmer ist es halt dann, bilde ich das irgendwie ab, so wie es halt auch irgendwie ist, auch wenn wir uns die Realität ein bisschen anders wünschen würden. Und man kann schon sagen, dass so, wenn man sich jetzt die neuen, neu gegründeten solidarischen Landwirtschaften auch irgendwie anguckt, dass es da auch eine Verschiebung gibt und dass es auch eine andere Sensibilität auch irgendwie dafür auf jeden Fall auch irgendwie gibt. Nichtsdestotrotz sind, also Jana, die jetzt zweite Vorständin ist eine ganz zentrale irgendwie, hat eine ganz zentrale Rolle. Sie ist eher jemand, die so eine Kümmererfunktion hat, die nicht so gerne sich vorne hinstellt und spricht. Nichtsdestotrotz hat sie halt in der Organisation eine sehr wichtige Rolle. Andrea, die Packerin, hat auch eine ganz wichtige Funktion. Und Bärbel, die Gärtnerin, die da so, das finde ich sehr gut auf den Punkt irgendwie bringt, die hat auch irgendwie eine wichtige Position. Also ich habe das jetzt so in diesen Teamstrukturen, wenn man mit den Leuten gearbeitet hat, hatte ich nicht so das Gefühl, dass es so diese Sprachanteile dann letztendlich auch irgendwie so ins Gewicht fallen oder dann irgendwie so dominant sind, wie es dann irgendwie einfach im Arbeitsalltag auch irgendwie ist. Aber klar, generell gibt es diese Diskrepanz. Das ist aber nicht mein Fokus gewesen sozusagen, oder ich habe es nicht verstärkt.
Und generell kann man wirklich sagen, dass diese Bewegung grundsätzlich eher weiblich geprägt ist. Ja, das muss man schon wirklich sagen. Und das zeigt sich vielleicht auch daran, ich bin jetzt seit 5 Jahren im Netzwerk Solidarische Landwirtschaft aktiv. und war da, jetzt hat sich das ein bisschen verändert, aber war da 4 Jahre lang der einzige Mann unter 10 Frauen ja, in der Geschäftsführung, Koordination, auch der Beratungsarbeit und dergleichen. Ja. Also klar, und ja, Daniel und ich habe es dir vorhin gerade schon gesagt, ja, als wir losgelaufen sind, wir waren wirklich völlig blutige Quereinsteiger-Dilettanten, wir hatten keine Ahnung von, hatten auch keine Sensibilität 2010, ja, und sind einfach so als Macher einfach voll losmarschiert. Ja, von daher ist das quasi dann so gewachsen. Ja, und ich erkenne das aber auch jetzt seit Jahren sehr deutlich an und wir achten da generell viel stärker drauf. Das ist wirklich jetzt spannend, dass es fällt so ein bisschen aus der Zeit, weil es bildet nicht das ab, wie es eigentlich ist, sondern es ist eher ein Zeitdokument, dieser Film an der Stelle. Und auf die zweite Frage hin, dass Andrea sagt, dass sie sich quasi dann doch die starke Führungspersönlichkeit gewünscht hat, ist für mich durchaus nachvollziehbar an der Stelle, weil wir waren wirklich, man muss sich das vorstellen, ja, wir waren wirklich nach 7, 8 Jahren waren wir völlig ausgebrannt alle, ja, in diesem Team. Und dann haben wir es endlich geschafft, diesen Betrieb zu übernehmen und einigermaßen irgendwie quasi so, dass es irgendwie passt. Ja, und wir haben uns all die Jahre auch vernachlässigt, ja, unsere persönlichen zwischenmenschlichen Beziehungen und dergleichen, und die sind dann eben alle, sowohl im Team als auch das zwischen Daniel und mir, ist dann da aufgebrochen in dem Moment, wo wir eigentlich dieses gemeinsame Ziel erreicht haben. Und an der Stelle ist dann aber so viel passiert und die Situation haben sich so stark paradox überschlagen, dass es da eigentlich gar keine großen Lösungen mehr gab. Und auch wenn ich quasi damals dann dieses Soziokratie-Thema irgendwie entdeckt habe für mich, ja, und das vorgeschlagen habe, ob wir uns nicht künftig so organisieren wollen, ja, dann war es eigentlich so, dass da einfach irgendwie der Wunsch größer war, irgendwie jetzt erstmal eine Stabilität irgendwie reinzubringen und nicht jetzt gleich das nächste Organisationsmodell irgendwie auszuprobieren. Und es ist auch tatsächlich ungleich schwieriger, ja, in einem laufenden Betrieb eine neue Idee irgendwie so von der Organisationsstruktur einzuführen, als von Beginn an mit einer soziokratischen Organisationsform zu starten. Und das ist aber genau das, was die ganzen Solawi-Betriebe mittlerweile tun, ja, weil sie sich diese Idee total durchsetzt, ja, und weil die einfach auch viel stärker passt zu, als eine hierarchisch geprägte Genossenschaft, ja, die von einer kleinen Gruppe von oben top-down durchregiert wird. Und das ist auch weiterhin meine Überzeugung und auch meine Kritik, ja, dass sich das nicht sonderlich verändert hat jetzt in der Genossenschaft.
Und dann war ja noch der Punkt, so auch die Frage nach der Größe.
Nach der Skalierbarkeit.
Und also ich finde, diese Frage ist eigentlich noch nicht irgendwie letztendlich irgendwie beantwortet, weil also das Kartoffelkombinat ist gewachsen und hat jetzt 2400 Haushalte und ich finde, es funktioniert ja auch irgendwie noch. Und das hat ja die Prinzipien, also es ist als Genossenschaft irgendwie organisiert, die Gärtnerei gehört allen Mitgliedern, ja, die bringen jede Woche dieses Gemüse ran, also die Idee funktioniert ja auch in dieser Größe. Es gibt andere Sachen, die halt dann dadurch vielleicht weniger in den Fokus genommen werden, also dieses Gemeinschaftsgefühl, ich glaube, viele Leute gehen auch zu einer solidarischen Landwirtschaft, weil sie so als Gruppe dieses Gemeinschaftsgefühl irgendwie haben wollen, das ist natürlich bei 2400 Leuten, ist das ein komplett irgendwie anderes. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wie versorge ich denn eine Stadt wie München, ne, mit Gemüse, dann glaube ich, kommst du auch nicht drum herum, dass du auch größere Betriebe auch irgendwie hast. Und ich denke, wir bräuchten eigentlich sogar noch größere als jetzt die 2400 Ernteanteile besorgen. Du kannst dann trotzdem noch ganz viele auch kleinere irgendwie haben, die dann vielleicht nochmal andere Bedürfnisse irgendwie ansprechen. Aber ich finde es eigentlich total spannend, sich zu überlegen, wie kriegt man das denn auch in solchen Größen trotzdem noch abgebildet, dass es diese Prinzipien der solidarischen Landwirtschaft irgendwie und die Prinzipien der Vergemeinschaftung auch irgendwie nicht untergräbt. Und da kann ich schon sagen, dass das Kartoffelkombinat ja trotzdem funktioniert. Ne? Also Daniel zum Beispiel, letztendlich ist er ein Angestellter. Wenn jetzt wenn der Aufsichtsrat irgendwie sagt, jetzt sollen mal 2 Frauen da vorne irgendwie einen Drücker ran, dann ist er irgendwie weg vom Fenster und dann geht er auch mit nichts raus. Ja, weil der Betrieb gehört ja nicht irgendwie ihm. Ja, also und das finde ich ist auch irgendwie so ein bisschen was man, also obwohl er so eine dominante Persönlichkeit auch irgendwie ist und so eine wichtige Rolle innerhalb des Ganzen irgendwie hat, hat er die Machtposition, ist dann doch durch dieses Konstrukt auch irgendwie eingeschränkt.
Und noch eine Ergänzung von mir, also auch wenn man es jetzt rein landwirtschaftlich anschaut, ja, dann bewirtschaftet das Kartoffelkombinat ungefähr 30 Hektar. Und so gesehen ist das weiterhin ein Kleinstbetrieb. Ja. Also die Frage ist, welche Ausrichtung? Also Solavi kann eben heißen, wollen wir Gemeinschaftsstrukturen aufbauen und pflegen oder wollen wir regenerativen Landwirtschaftsanbau, wollen wir die Versorgungsstruktur stabilisieren und dergleichen. Ja, und das ist eben eine spezifische Ausprägung davon, wie sie sich eben ergeben hat. In unserem Unwissen auch. Ja? Also ich denke, heute gehen wir ganz reflektiert und ganz anders an solche Projekte ran.
Genau, da hinten waren, ich glaube, Susanne. Ja, ich glaube,
also diese Vision, ich glaube, die teilen wir ungefähr alle hier im Raum, würde ich jetzt mal so schätzen. Transformation auch und dieses Beispiel zeigt aber natürlich so ein bisschen, ich scheitere dann immer an dem Begriff Transformation, genau, eigentlich wie du das gerade schon gesagt hast, wie kriegt man denn das nur in verallgemeinert, wenn eigentlich diese ganzen Beispiele, also dass ihr niemanden ausgebeutet habt, das stimmt natürlich überhaupt nicht, ihr habt euch total ausgebeutet, ihr habt euren Idealismus total ausgebeutet und wie kriegt man das denn jetzt so in die Generationsübergabe und wie kriegt man das, also wenn man dann den nächsten Betrieb nicht mehr gründen kann, weil es niemanden gibt, der ihn machen will, da komme ich immer wieder an die Frage, wie kommen wir von dieser immer größer werdenden Idealismusgruppe in diesen transformatorischen Realismus, und ihr habt die Erfahrung, ich nicht, ich kann dann darüber nachdenken, von daher, habt ihr da irgendwas schon gefunden, ne? Wenn du sagst München und man braucht natürlich nicht 30 Hektar, sondern man bräuchte ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, wenn wir das so machen wollen, brauchen wir ja mehr oder weniger die gesamte landwirtschaftliche Fläche Deutschlands, um das zu tun.
Naja, also ich bin da total bei Maya Güpel, sagt es ja irgendwie auch irgendwie am Schluss, ne? Also sie sagt, okay, es gibt diese Pionierprojekte und die machen das und die beweisen das, dass es funktioniert, und ich glaube, das haben wir jetzt beim Kartoffelkombinat, aber wir sehen es auch bei den ganzen anderen Betrieben, die es irgendwie gibt, dass es funktionieren irgendwie kann. Und dann müssen sich aber die politischen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch irgendwie ändern, damit es die Leute, die dann sowas starten, damit es die einfach irgendwie einfacher irgendwie haben. Ne? Also, und da können wir bei Agrarsubventionen irgendwie anfangen, dass die einfach irgendwie solche Betriebsstrukturen einfach irgendwie mehr unterstützen als Großbetriebe, die mehrere tausend irgendwie Hektar irgendwie haben. Und da ist, glaube ich, die Palette wäre relativ irgendwie groß. Und das ist aber auch irgendwie natürlich was aus so einem gesellschaftlichen Diskurs auch irgendwie entstehen irgendwie muss. Ne?
Dicke Bretter, ne?
Ja. Du warst.
Ja, ich wollte noch mal sagen, dass mich das sehr beeindruckt hat, aber dass ich das irgendwie, also es kam mir so hoch, als ich den Herrn überall so reden hörte, so wie Hybris. Es wächst und wächst. Da ist diese Idee des Kapitalismus, das immer größer und größer und größer wird. Ein ganz unangenehmes Gefühl bei mir. Und ich dachte mir, man kann das alles machen. Und man sollte unbedingt so eine Optimalgröße finden. Was ist eigentlich die optimale Anzahl von Menschen? Wo kann noch Zuneigung, Vertrauen, Liebe und auch mal was loslassen und nicht unbedingt was dafür bekommen. Also diese tauschlogikfreies Denken, das geht nur in kleinen, also aus meinem Gefühl, aus kleinen Kreisen. Und da brauchen wir gar nicht so was Neues erfinden, weil es gibt ja unsere Vorfahren, die in alten matriarchalen Gesellschaften gelebt haben. Und die haben wirklich die Weisheit gehabt, dass wenn die Gruppen des gemeinschaftlichen Lebens zu groß wurden, dass es dann eine Sezession gab, also einen Auszug, und dass sich Teile gelöst haben und eine Neugründung kam. Das wäre jetzt also meine Vision, dass man eine Optimalform findet. Wie weit reicht meine Liebe, sag ich mal, vielleicht, wie weit reicht mein Vertrauen? Das kann durchaus ein bisschen variieren, aber ich glaube, dass das die Grundlagen sein und nicht eine Ideologie. Ich möchte jetzt ein Gutmensch werden, sondern ich möchte glücklich sein, ich möchte in Zuneigung und Verbundenheit und Vertrauen leben und wie groß kann die Gruppe sein? Und wenn ich jetzt ganz München versorgen möchte, dann könnten das auch ganz viele solch kleinen Betriebe sein und die könnten auch auf ganz Deutschland verteilt werden. Und man könnte auch dieses Modell, das, was ich gerade beschrieben habe, auf alle anderen Bereiche, es müssten sich bloß Menschen finden, die es tun. Ja?
Also das ist einmal der größte Punkt. Ja, weil wir finden ja nicht mehr Leute, die genügend Leute, die das Gemüse dann irgendwie quasi das fair produzierte, ausbeutungsfreie Gemüse irgendwie konsumieren möchten. Aber ja, also das ist tatsächlich genau auch dieser Begriff, die optimale Größe, das beschäftigt uns seit vielen Jahren. Wir werden auch schon seit wirklich geraumer Zeit beforscht von wirklich den großen Unis im Nachhaltigkeitsbereich. Und Nico Pech dürfte vielen ein bekannter Name sein, der beforscht explizit seit vielen Jahren genau unsere Solawi-Bewegung. Und eines der Forschungsergebnisse war quasi diese Frage nach der optimalen Größe. Und das ist ein ganz einfaches Bild, was dann da auch entstanden ist. Das ist quasi das Trilemma des optimalen Größenmanagements für so einen Solawi-Betrieb. Und die drei Komponenten sind einmal die betriebswirtschaftliche Stabilität, ja, also eine reine BWL, also eine Stückkostenrechnung, wann ist so ein Betrieb einfach kostendeckend unterwegs. Dann der zweite Faktor ist die soziale Stabilisierung, ja, weil so ein Betrieb kann nicht unendlich groß werden, weil wir haben ja den eigenen Anspruch von gemeinschaftsgetragenen Entscheidungsstrukturen, Übersichtlichkeit und solche flachen Hierarchien, die sorgen einfach für mehr Gesprächsstoff. Ja, und das ist also quasi auch nicht unendlich skalierbar. Ja. Und das dritte ist einfach der transformative Anspruch, den man hat. Ja. Und zwischen diesen, ja, also die Regenerativität, die Resilienz, ja, all diese, auch den Anspruch, irgendwie quasi das Wirtschaftssystem dadurch zu reformieren und dergleichen, auch das ist ein Faktor, ja, der da reinspielt. Und in diesem Trilemma muss das ausbalanciert werden und ich kann jetzt nur ein Bild geben, ja, auch, aber auch auf die Gefahren wieder in Schubladending zu verfallen, aber stellen wir uns eine Solawi vor, die auf der grünen Wiese sich gründet und und es sollen faire Löhne bezahlt werden und es soll, die Struktur soll so robust sein, dass es auch nicht auf ehrenamtliches Engagement der Mitglieder angewiesen ist. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem stattfinden kann und bringt das Ganze noch mehr Blühen und Sichtbarkeit. Und dann ist es, wenn man so einen Gartenbau, Gemüsebaubetrieb aufbaut, mit nur Solawis und Solawi-Kisten, dann braucht es auf jeden Fall eine Größe von 600 Mitgliedern. Ja, also du brauchst 600 Haushalte und das ist dann gegengerechnet in dem wöchentlichen Gemüsekonsum, die ein 2-3-Personen-Haushalt einfach nur mal um so eine Hausmarke zu haben, ja. Und dann ist es halt eben spannend, die Frage, ob man das quasi der Landwirtschaft, die eh schon total prekär ist, ja, aus diesem Betriebszweig oder ja, diesem Sektor quasi das aufbürdet, jetzt quasi die komplette Wirtschaft, unsere Sozialisierung irgendwie quasi transformieren zu müssen. Ja, also da müssen wir halt einfach auch schauen, das hat so seine Grenzen. Ja.
Also das ist, also ich finde diese Größendiskussion irgendwie wirklich irgendwie super gespannt. Und ich finde, man muss sie aber auch aus unterschiedlichen Perspektiven irgendwie betrachten. Also ich denke total, es gibt dieses Bedürfnis, dass wir Menschen haben, und ich bin da voll bei dir, dass es nur eine gewisse Größe oder Anzahl an Menschen gibt, die wir noch fassen können, mit denen wir in Interaktionen irgendwie treten können, wo man so ein Gefühl kriegt, ah ja, okay, was ist das Bedürfnis der anderen Person? Ah ja, und wenn die das irgendwie sagt, dann sagt die das irgendwie nicht, weil die mich jetzt irgendwie total scheiße findet, sondern irgendwie, also kann ich dann irgendwie einordnen, ne? So, und man kann diese Beziehungen, kann man noch irgendwie greifen und da gibt es ja unterschiedlichste Untersuchungen, wie groß diese Anzahl auch irgendwie ist. Jetzt, glaube ich, machen wir aber oft den Fehler, dass wir dann sagen, okay, das bezieht sich auf diese Größe der Anzahl der Mitglieder. Weil wenn wir uns irgendwie, und da kann vielleicht irgendwie Martina auch irgendwie was sagen, also vom Hofschwalben-Nest oder von anderen Solawis, kann ich das sagen, wie viele von, wenn man jetzt 150 Mitglieder hat, wie viele von diesen Leuten kommen denn wirklich immer auf diesen Hof? Also wenn dann eingeladen wird zu Mitmachaktionen. Das ist so ein geringer Teil. Ne? Wir wünschen uns alle diese Gemeinschaft. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind wir alle so eingebunden in diese ganzen alltäglichen Dilemma und Ansprüche, dass das gar nicht die Energie da ist. Und deswegen ist für mich eigentlich die entscheidendere Größe ist die, die betriebswirtschaftliche, also die Mitarbeitergröße. Also wie viele Menschen habe ich denn im Team und kann da gucken, dass das als ein Konstrukt irgendwie richtig irgendwie gut irgendwie funktioniert. Und das ist natürlich bei 40 Leuten ist das schon mal eine andere Herausforderung, als es vielleicht bei 7 auch irgendwie ist. Aber ja, also da finde ich diese Perspektive, also ich hatte auch immer ganz stark diese Perspektive aus diesen Mitgliedern, und Benny hat das halt dann aber auch irgendwann gesagt, zu ihm war das dann irgendwie wichtig zu sagen, okay, was sind denn meine Arbeitsbedingungen? Und wenn ich da irgendwie stehe, ich möchte einfach nicht irgendwie 40 Stunden irgendwie arbeiten und ich möchte irgendwie auch nicht immer jedes Wochenende dahin gehen möchte, sondern ich möchte eigentlich so ein großes Team haben, dass ich auch die Möglichkeit habe, im Sommer mal zu sagen, ich mache mal 2 Wochen irgendwie Urlaub. Also dann fragt man den landwirtschaftlichen Betrieb, die das mit 3 Leuten irgendwie schmeißen, wie viel Urlaub irgendwie haben. Ne? Und da gehst du nämlich auch, wenn du krank bist, gehst du dann irgendwie noch irgendwie raus irgendwie auf den Acker. So, ne? Und
du hast, glaube ich, zuerst.
Ja, genau. Also ich wollte nochmal fragen, also ich erlebe in der gegenwärtigen Welt eigentlich schon sehr stark eben diesen Kampf, dass das so kampfbetont ist. Und ich finde das eigentlich total wertvoll, euer Gegenmodell sozusagen in diesen Solidaritätsgedanken. Und ich finde jetzt, also das ist immer so eine Sache, aber ihr beeinflusst ja damit, dass ihr im Teilbereich auch nachweist, dass es geht, diesen Solidargedanken praktisch in der Gesellschaft auch umzusetzen und so zu wirtschaften, im Teilbereich zumindest. Ne, dadurch übt man natürlich auch einen Einfluss auf die Gesellschaft aus, und das ist eigentlich auch gar nicht so klein einzuschätzen aus meiner Sicht. Das ist eine sehr wichtige Sache. Ja, und man erreicht die nicht perfekt, die 2500 Mitglieder, aber trotzdem merken die, okay, das so könnte man auch leben. Das ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich.
Ja, also was ich wirklich glaube, was sich in unserem Denken irgendwie verändern muss, ist, dass wir diese Verantwortung für Dinge übernehmen und dass wir uns auch persönlich irgendwie einbringen. Also ich finde es total wertvoll, wenn ich auf eine Solar-WG gehen kann und ich kann da auch irgendwie mitarbeiten, weil ich dann irgendwie so ein Gefühl dafür kriege, wie was machen diese Menschen auch irgendwie denn da? Und ich finde, das Ehrenamt ist auch was ganz Wichtiges irgendwie, und diese Fixierung sozusagen nur auf einen Job finde ich auch irgendwie schwierig. Aber ich glaube, es gibt halt ganz viele eigentlich Bereiche, in die man sich engagieren irgendwie kann. Also man kann irgendwie den Kindergarten irgendwie selbst organisiert machen, oder man hat irgendwie eine freie Schule, wo man ist, oder man hat irgendwie ein Wohnprojekt, das genossenschaftlich ist, das man irgendwie aufbaut, oder man hat halt eine Solawi, in der man sich irgendwie engagiert. Und ich glaube, es ist total wichtig, so diese Kreise zu finden. Und dann müssen sie vielleicht kleiner sein, aber andere können auch irgendwie größer irgendwie sein.
Ja, ich würde auch noch sagen, es geht ja darum, dass es auch vorstellbar wird, dass es ganz anders geht. Also im Grunde, was ihr meinte mit den Kapazitäten oder Ressourcen, die wir sonst haben, weil ich mir auch vorstelle, was wäre denn, wenn wir theoretisch, wenn das meiste meiner Lebensmittel jetzt aus so einer Solawi kommt oder wir langfristig unabhängiger vom System werden, geht es ja auch darum, dass wir weniger arbeiten, auch weniger an sinnlosen Jobs arbeiten. Und ne, das, ich glaube, das wird sich auch mit der Zeit entzerren, je mehr wir uns unabhängig machen an den Ebenen. Aber das geht halt parallel. Wenn das eine runtergeht, geht das an. Genau, du hast
gleich. Also ich habe ein paar Fragen vor allem. Einerseits frage ich mich, ihr erzählt es ja zum Beispiel beim Kartoffelkombinat, mangelt es eigentlich an Fachmenschen, um die Bewegung, also um einen neuen Betrieb auszugründen oder so. Und das ist ja ein ganz großes Problem, dass die Leute sozusagen den Übergang in transformative Arbeitsbereiche fast nicht schaffen, weil sie so sehr in dieser Technosphäre oder in dieser jetzigen Welt sozusagen, wir sind alle so eingepackt in diesem Kapitalismus, dass es sehr schwierig ist, sozusagen Auswege zu finden, die gangbar sind, also die nicht ein Bruch sind und ich ziehe jetzt in den Wald, so, weil das machen wir nicht. Und da frage ich mich, wie viele sozusagen Experimente gemacht werden in diesen Solawis, wo sozusagen Menschen weitergebildet werden können. Und dann komme ich auch zu der Frage mit Ehrenamt und sozusagen wirklich Angestellte und wie da sozusagen Übergänge geschafft werden können, damit Menschen sich Stück für Stück professionalisieren können, weil ganz oft sind diese Geschichten von Menschen, die den Übergang schaffen in solidarisch betriebene Strukturen, ein ziemlich langwieriger. Also es geht über mehrere Jahre, es ist eine Entwicklung und die muss irgendwie tragfähig sein. Also die Menschen müssen dann weiter leben können in der Zeit. Und da ist es total spannend und auch schwierig und ich kenne kaum Modelle, die sich in diese Richtung bewegen. Genau. Und dann noch ein anderer Aspekt ist, wir sind alle weiß, wir sind irre privilegiert, wir sind alle hochgebildet oder ziemlich gebildet. die hier in diesem Raum sind, die auch diese Solarwiese in Anspruch nehmen. Und das finde ich ein großes Hindernis oder ein großes Problem, was natürlich daran liegt, dass man sich das erstmal leisten können muss, sowas zu machen und auch dieses doch ziemlich teure Gemüse irgendwie kaufen zu können. Und das heißt, wir schließen auch enorm viel Potenzial aus in der Gesellschaft. Also wir und wir übergeben dieses Potenzial auch noch an sozusagen an die blöden Kräfte, wie Daniel in dem Film sagt, indem wir keine Angebote schaffen oder keine Möglichkeiten suchen, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich kann ganz kurz, ich führe das noch kurz aus, ich komme aus Frankreich und deswegen kenne ich so ein paar Beispiele. In Frankreich ist diese Bewegung teilweise größer. Also es gibt so 3.500 Solavis und es gibt das erste Modell zum Beispiel eines Gewächshauses, was mit einer Uni, mit einer Stadt, Ehrenamt und einem Arbeitsamt betrieben wird in der Vorstadt, die total migrantisiert ist und die wirklich prekär ist. Und die Leute machen da auch ihre 500 Körbchen für die Leute, die da, also die wirklich auf prekären Bedingungen schaffen, die das zu finanzieren und zu organisieren und schaffen Arbeitsplätze. Also es geht, will ich nur damit sagen. Aber es ist natürlich, ich will diesen Raum öffnen einfach, dass wir da in diese Richtung auch denken und nicht immer nur denken, was also es ist toll, was wir erreicht haben, aber es gibt noch viel.
Also wenn es nach meinem Dafürhalten stehen wir erst ganz am Anfang, ja. Also wir stehen wirklich ganz am Anfang und das in einer Situation, wo eigentlich die Lage da draußen sich auch radikal verschlechtert und verschärft. Und also ich denke, ich persönlich, man hört mich ja auch das im Film sagen, ich denke, dass es innerhalb der nächsten Jahre wirklich auch weise zu Versorgungsengpässen kommt und dass dann diese Idee und kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere solche, die sich irgendwie gemeinschaftsgetragen irgendwie auch aufstellen, echt einen Versorgungsauftrag und Bildungsauftrag auch, ja, wie gehen wir gemeinsam irgendwie quasi mit Krisensituationen um, auch Zufeld und dergleichen. Und ja, also ich kann da nur beipflichten, ich sehe bloß, also ich arbeite jetzt in dieser Dachverbandstruktur, ja, wo man genau solche Themen eigentlich identifiziert, weil wir haben viele BeraterInnen, weißt du, da kommt das Praxiswissen, fließt da zusammen, da könnten solche Impulse gesetzt werden, ja, weil vielfach sind die eigenen Betriebe schon so überfordert, ja, mit ihrem eigenen Prozess, dass der Blick über den eigenen Tellerrand, ja, dann eigentlich schon fast gar nicht mehr gelingt. So, also eigentlich braucht es da wirklich diese Unterstützung aus der Politik, aus der Gesellschaft und aus auch gut funktionierenden, wir nennen das Systemdienstleister, also Organisationen, Universitäten, NGOs, ja, die quasi sich dieses Thema nehmen und quasi da als Katalysatoren und Unterstützungern noch diese Bewegung irgendwie versuchen, genau auf solche Themen irgendwie auch noch hinzuweisen beziehungsweise zu unterstützen, da besser zu werden. Und kann nur sagen, wir sind, diese ganze Bewegung ist so prekär tatsächlich, ja, finanziell aufgestellt. Und das in einer Zeit, wo die Wartelisten, in Corona waren die voll, ja, die wurden die Türen eingerannt. Jetzt hält jeder seinen Geldbeutel zusammen. Ja, wir versuchen, viele Solavis kämpfen ums Überleben. Also ich weiß gar nicht, wo man eigentlich hinschauen soll. Und auch wir in dieser Dachverbandsstruktur sind absolut prekär. Also wir sind auch im Solavi-Netzwerk, wir könnten uns auf dem Schlag, ja, verdreifachen vom finanziellen Volumen, um einigermaßen den Anforderungen, die eigentlich an uns herangetragen werden oder das, was wir sehen, was wir umsetzen wollen, bewerkstelligen zu können. Und gleichzeitig haben wir dann wieder eine Politik, ja, wenn wir wo es heißt, wenn wir Förderanträge schreiben, ja, wir dürfen das Wort Solidarität in diesen Förderanträgen nicht reinschreiben, weil die FDP, ja, jeden Förderantrag, egal was der inhaltlich sagt, wenn da Solidarität drin steht, wird der nicht genehmigt. Ja, solche Sachen kriegen wir dann. Ja. So, also man weiß gar nicht, wo man eigentlich anfangen soll. Ja. Wir sind alle schon gut drüber. Ja.
Aber also ich finde das einen super spannenden Punkt und also mich würde es interessieren, auch von diesem Projekt zu hören, weil genau dort müssen wir auch irgendwie hin. Ne? Und das geht, glaube ich, aber auch irgendwie nur, wenn man Unterstützung auch irgendwie aus den Institutionen hat, weil das Gemüse kannst du halt, wenn du es produzierst, wie wir es gerade irgendwie produzieren, unter den Bedingungen, die sollten dann fair und ökologisch irgendwie sein, dann ist es halt einfach teurer als irgendwas, was du bei Aldi kriegst. Und natürlich, der Mensch aus dem brandenburgischen Viertel kann sich das dann irgendwie nicht leisten. So, ne? Also insofern, glaube ich, brauche es da diese Kooperation. Da wäre ich total interessiert. Und es ist aber auch gerade, also wir haben gerade mit dem Landkreis irgendwie gesprochen und es gibt eigentlich vom Bundeswirtschaftsministerium eine ganz tolle Förderung, wo man sowas auch in so einer Region irgendwie entwerfen könnte. Aber es ist, also dir stellst die Zehennägel irgendwie auf, wenn du dann mit den Leuten irgendwie sprichst und dann die Argumente irgendwie hörst, warum das dann irgendwie nicht geht. Ja, Budget irgendwie für 24 ist schon irgendwie durch, für 25 irgendwie auch. Wir können da jetzt keine 10% Eigenanteil machen. Ja, eine Stelle, nee, das geht irgendwie nicht. Und dann sagt man, ja, aber das ist ein Förderprogramm vom Bundeswirtschaftsministerium. Die müssen sich ja, und die wollen den kommunalen Partner, die müssen sich ja irgendwas überlegt haben. Und du läufst da aber gegen auch irgendwie Mauern, ne? So, aber eigentlich genau, das ist genau da, wo wir irgendwie hin sollten.
So, ich glaube, da gab es von Anfang an.
Ja, ich würde eine ganz andere Perspektive nochmal den Film gerne kurz reflektieren vor dem Hintergrund des Biosphärenreservats, in dem wir uns befinden. Weil rein theoretisch das Biosphärenreservat genau solche Prozesse initiieren soll. Das heißt, UNESCO-Biosphärenreservate sollen neue Ansätze nachhaltiger Landnutzung, die ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig ist, initiieren, erproben und wissenschaftlich begleiten. So, eigentlich jetzt genau das. Und wenn ich jetzt unser Biosphärenreservat hier angucke, ist mir nochmal so klar geworden, dass im Bereich ökonomisch und ökologisch da ganz viel erreicht wurde. Also wir haben 70% Ökolandbau hier, 30.000 Hektar, gibt es sonst nirgends. Und die Natur ist in einem ziemlich guten Zustand, erholt sich weiter und so weiter. Aber diese soziale Komponente, die hier jetzt zum Ausdruck kommt, die ist fast nicht entwickelt. Und wenn man mal von ein paar kleinen Betrieben wie Hofschwalbennest absieht, und woher kommt das? Erstens hat sich wahrscheinlich die Biosphärenreservatsverwaltung darum viel zu wenig gekümmert. Aber es ist eben auch so, dass wir hier lauter Landwirtschaftsbetriebe haben, die auf den LPG-Strukturen fußen, also auf Großbetrieben oder auf den volkseigenen Gütern. Und Riesenbetriebe bis 4.000 Hektar. Und das ist praktisch alles, ich sage mal, das Gutsherrenmodell oder Gutsfrauenmodell. Und die funktionieren natürlich ökonomisch ganz gut und versorgen auch viele, viele, viele Menschen. Aber diese Form der Partizipation ist eben nicht ausgeprägt. Aber ich habe auch den Eindruck, wir sind da nicht davon entfernt, wir kommen da gar nicht hin, weil wir diese riesen Betriebsstrukturen haben.
Im Osten und, besonders.
Ja, hier gerade hier, nee, auch gerade bei uns noch, im Osten insgesamt und hier nochmal besonders. Und die das anders versuchen, jetzt Hofschwalben lässt, die sind natürlich unterhalb einer Schwelle, wo das überhaupt funktionieren kann. Muss man auch sagen, haben wir uns ja gerade drüber unterhalten. Ja, das wollte ich nur noch mal so in den Raum stellen, das beschäftigt mich jetzt. Und ich weiß aber auch nicht, wie man das aufbrechen kann und dahin kommen kann.
Die Ideen dazu.
Das ist ja eigentlich ein Riesenbildungsauftrag.
Ja.
Ja, ich glaube, da vorne war noch zuerst. Ne, Cialide? Okay.
Ja, ich möchte nochmal einen Stock brechen, vielleicht für einen einzelnen Camper oder einzelne Camper. Das sind die Kretschmanns aus dem Nachbarort hier von Eberswalde. Das sind die Begründer des ostdeutschen Naturschutzes. Und der Kretschmann hat Zeit seines Lebens immer für den Humus gekämpft und einen Garten anzulegen. Und er mit Humus, und da ist er nicht zu fein gewesen, die ostdeutschen Gaststätten zu gehen, den Kaffeesatz zu holen und zu den Friseuren zu gehen und die Haarlocken da sich zu holen und daraus Kompost zu fertigen und diesen Kompost dann in seinem Garten auszubringen und diese vielfältige Gemüse, was er dort produziert hat, dann, davon hat er und seine Frau gelebt. Und das ist 30, 40 Jahre so gegangen. Also es gibt hier durchaus also auch ganz kleine Betriebe, wenn man das überhaupt einen Betrieb nennen will. So, das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere ist die Frage, es gab ja hier Riesenbetriebe, in Mansch nur ein Riesengemüsekombinat mit großen Gewächshausflächen. Wer hat sich denn darum gekümmert, dass diese Betriebe vielleicht mal übernommen werden. Meines Wissens nach hat die Treuhand die an irgendjemand verscherbelt, die kaputt geschmissen haben. Das ist doch eine Schande darum. Und es gibt hier heute Leute, die sich wundern darüber, dass im Osten nichts richtig vorangeht. Ja, wenn das so vorangeht, wie da in Manchnow passiert ist, dann kann sich auch nichts tun. Dann wird sich auch so eine Idee dann nicht... Ich kann Ihnen nur raten, sich künftig mal um diese beiden Leutchen zu kümmern, den Bad Freienwalde, und vielleicht mal ins Oderbruch zu fahren und da zu gucken. Da sind viele gerade landwirtschaftliche Spitzenleistungen vollbracht worden in der Vergangenheit, der Zucker. Und dann ist es ja auch ein Gut gewesen, was Tee hatte. Das dürfte Ihnen also auch ein Begriff sein. Und diese Sachen mal aufzugreifen. Und mit ihrer heutigen Landwirtschaft, die ich sehr begrüße, also zu vergleichen und vielleicht da draußen zu, noch eine Geschichte will ich vielleicht nennen. Ich habe Kretschmann in Bad Freienwalde mal zufällig getroffen, da fuhr er zu irgendeiner Tagung. Und da hatte er zwei solche Badethermometer, also Verpackungen. Die hat er mir stolz gezeichnet. In dem einen war eine verschrumpelte Mohrrübe drin, die war mit herkömmlichen Dünger, Mineraldünger gedüngt. Und die andere war dick und fett und die hatte er gedüngt mit seinem Humus. Und das hat er den Leuten im Saal gezeigt, hochgehalten. Und die haben alle gebrüllt vor Lachen. Und das ist natürlich eine Art von Weiterbildung oder Propaganda, die die Leute verstehen. Und sowas muss man sich, gerade wenn man so tolle Gedanken hier verwirklicht, auch an den Tag bringen und an den Tag legen, vielleicht auch mal in so einen Film mitbringen. Also ich, das ist bestimmt 10 Jahre her, da denke ich immer noch dran, diese Geschichten, die der diese beiden Mohrrüben da hochwiegelt. So, also das sind meine Beiträge dazu.
Ja, ich habe 3 Fragen noch. Und zwar einerseits Zugriff auf Land ist ja auch eher prekär gerade, würde ich mal sagen. Inwieweit hilft Bioboden von der GLS-Bank eigentlich da? Meine zweite Frage ist, wo steht denn die HNEE gerade konkret? Also die ist ja für Nachhaltigkeit und spuckt ja ganz viele Öko- Bauern, so Bäuerinnen aus. Das heißt also, gibt es da eigentlich Menschen, die dann auch so ausgebildet sind, dass sie zum Beispiel einfach auch Betriebe aufbauen würden? Also, und das dritte ist die rein wissenschaftliche Frage. Wurde auch mal untersucht, wie viele Leute nach mehreren Jahren immer diese Kisten dann auch Sachen vergammeln lassen? Also, weil man einfach, ja, man ist ja immer im Konsumentenzwang, genau das verarbeiten zu wollen, was da in dieser Kiste ist. Es interessiert mich einfach wissenschaftlich, ob man das mal untersucht hat.
Zur letzten Frage kann ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Also da gibt es eher keine wissenschaftliche Untersuchung, außer die Erfahrungserkenntnis und Einsicht, dass man als Solawi seinen Mitgliedern auf gar keinen Fall zu viel Gemüse geben sollte, lieber zu wenig, ja, weil das ist auch quasi dieser Gemüseverwertungsdruck, ja, der ist quasi den, ja, bloß weil man, sage ich mal, auf dem Betrieb irgendwie falsch an, die Anbauplanung irgendwie schwierig war oder was weiß ich, ja, das ist ein, ja genau, also es gibt nichts Schlimmeres, sage ich mal, als den Mitgliedern zu viel Gemüse zu geben, weil dieses Gefühl, Gemüse wegschmeißen zu müssen, führt dann dazu, dass sie aussteigen, weil sie denken, sie werden dieser Idee nicht gerecht. Ja? Also da muss man schon sehr akkurat arbeiten, denke ich auch. Und gleichzeitig ist es aber auch auf der anderen Seite irgendwie immer eine Kommunikationsaufgabe, zu sagen, hey, dann klingel doch mal wirklich beim Nachbarn und vielleicht kommst du ins Gespräch und werb die für diese Idee oder sowas. Ja? Aber eine bessere, fundiertere, wissenschaftlichere Antwort kann ich da nicht geben.
Bioboden
kann ich gar nicht so genau sagen, sondern Kulturland. Kulturland ist auch eine Bodenträgergenossenschaft nach dem gleichen, sehr ähnlichen Modell, bloß die Kulturlandgenossenschaft, von der weiß ich es jetzt, die ist wirklich sehr engagiert und sehr aktiv und deren Hauptklientel sind tatsächlich Solawis und die erfahren gerade trotz Krise, sage ich mal, enormen Zuspruch. Ja, und es läuft wirklich gut. Also es gibt ganz viele Betriebe, Solarbetriebe, die nach dem Kulturlandmodell quasi ihren Boden sichern. Ja, das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Und was war die? Wie? Das ist wieder dein...
Wo sind die? Wo stehen die in diesem Thema?
Wir haben ja mehrere Absolventen der HNE. Oder gibt es sonst noch jemanden von der HNE?
Um die Lehrerinnen. Es geht auch um
die Lehrerinnen.
Auch Lehrerinnen.
Aber auch. Ich habe noch einen Dozenten.
Ja, genau. Also ich bin noch im Dualstudium jetzt. Also ja. Noch nicht Absolvent, sondern noch in der zweiten Lehrjahr jetzt sozusagen. Genau, pro Jahr Lehr- oder pro Semester, Jahr sind es rund 30 bis 40 Menschen, die da teilnehmen. Ich weiß nicht, wie hoch die Rate ist, die dann tatsächlich auch sagen wollen, okay, ich gehe da raus, ich probiere das. Also für meinen Dafürhalten, also ich kann es nicht genau sagen, es sind schon auf jeden Fall viele. Viele sind aber auch interessiert an auch größeren Strukturen oder halt an Administrationsstrukturen zum Beispiel. Also da ist auch ein großer Prozentsatz von solchen Leuten. Und ja, also genau, ich weiß jetzt nicht genau, wie sozusagen Fördermaßnahmen von der HNE direkt bereitgestellt werden, um Leute auf den Weg zu schicken. Also genau, das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Vielleicht hatte ich das noch, ich glaube, Unternehmensgründung kommt jetzt noch im 5. Semester dann sozusagen. Das wird dann auch nochmal ein genau. Aber also die Leute sind theoretisch da und ich habe viel gehört, dass es viele engagierte Leute gibt, die da rausgehen wollen und auch was machen wollen. Ja. Ich unter anderem auch.
Wobei, glaube ich, auch die Brücke noch gar nicht so da ist. Also ich finde, da hat sich auch viel geändert in den letzten Jahren in der HNE. Also als ich angefangen habe, waren viele Sachen noch gar nicht so präsent. Auch selbst so Permakultur, so ist vieles ist durch die Studierenden reingekommen. Und ich glaube, auch viele hatten nicht unbedingt auf dem Schirm jetzt selbst, also ich habe Ökoagrarmanagement im Master gemacht und es war für viele klar, dass sie nicht unbedingt selber einen Betrieb dann leiten werden oder selbst auf dem Betrieb arbeiten werden, sondern man hat das Wissen und ist dann trotzdem vielleicht auch in eine NGO gegangen oder sowas. Und das, also ich glaube, da sind ganz viele, wo vielleicht dass die Praxis auch gar nicht da ist und gleichzeitig sind viele dann auch unzufrieden mit den, also mit der ganzen Arbeitswelt, wie sie gerade in der Landwirtschaft ist. Oder das bricht dann halt auch, wir hatten da ja auch ein Gespräch zur Gemeinwohlökonomie und mit Brodowin zum Beispiel, da waren verschiedene Akteure dabei und haben einfach gesagt, das passt nicht mehr wirklich zusammen, aber die Prozesse sind auch zu langsam, bis sich da tatsächlich was ändert. Und viele Jüngere wollen vielleicht auch einfach wirklich ganz andere Arbeitsbedingungen und da clasht es gerade quasi auch so. Also das kommt noch nicht so zusammen und dann aber auch, ich glaube, das komplett neu zu denken, auch wie können wir hier in der Region, wenn wir wirklich grundlegend davon ausgehen, wie wollen wir denn leben und arbeiten, das nochmal neu zu denken. Nicht von dem, ich versuche es immer nicht von dem zu denken, wie sieht es gerade aus, sondern wie würden wir es denn aufbauen idealerweise. Und so, und da können wir vielleicht auch nochmal komplett neue Strukturen auch denken und bauen. Genau. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Eine Frage.
Ich habe eine ganz andere Frage. Das Land ist ja aufgeteilt, es gibt die Großbetriebe oder alles. Wenn jetzt so eine junge Absolventen von der Schule kommen, wo wollen die ihre 30 Hektar herbringen?
Eben. Genau. Kriegen sie nicht, das ist ja das Riesenproblem.
Ja, das will ich fragen.
Sie können nicht bezahlen.
Das ist viel zu teuer. Das kommt auch, also ist dieses, da muss ich nicht mehr.
Ja, da sind verschiedene Möglichkeiten vielleicht, aber so. Auch da, wo jetzt gerade so eine Generationenfolge oder so ein Wechsel stattfindet, vielleicht auch da zu schauen oder sich eher mit größeren Betrieben zusammenzufinden. Also ich glaube, es ist ja auch, wie vorhin hieß es ja auch Bildungsauftrag, es ist ja eine komplett andere Denkweise, auch wie wir vielleicht mit so einem wirtschaftlichen Betrieb umgehen wollen und dass man quasi für das Gemeinwohl und für die Gemeinschaft auch wirtschaften möchte und das auch neu denkt. Und da braucht es auch erstmal diesen inneren Wandel bei vielen Menschen und dann zu schauen, wie gehen wir vielleicht in die vorhandenen Strukturen und bauen das um. Also selbst die Superkoop oder diese solidarischen Supermärkte, auch das ist ja ein wahnsinniger Lernprozess für viele Menschen, die da gerade Teil von sind. Und genau, ich glaube, das ist es auch schwer, wenn wir so in unserem Tunnel drin sind und im täglichen Arbeitsleben. Genau, ja. Aber ich würde sagen, wenn wir keine Fragen mehr haben, erstmal vielen, vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit.